Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Bei mir im Studio darf ich begrüßen Frau Gabriele Kubi, Buchautorin und Soziologin. Guten Tag, Frau Kubi.
Hallo.
Frau Kubi, Papst Benedikt XVI. Hat über seine Kirche gesagt, die Kirche lebt und sie ist jung. Ist dem tatsächlich so?
Man kann verschiedene Eindrücke haben von der Kirche. Wenn man vor der Papstbeerdigung die Zeitung gelesen hat oder auch das Klima, was so in Deutschland ist, dann hat man den Eindruck, also die Kirche steht ziemlich an der Wand, sie wird in die Ecke gedrängt und sie tritt auch nicht wirklich offensiv auf, seit ziemlich langer Zeit. Allerdings, was im Zusammenhang mit der Beerdigung des Papstes, mit der Inauguration des neuen Papstes und mit dem Weltjugendtag durch die Medien der Welt gegangen ist, da kann man wahrhaftig sagen, die Kirche ist jung und die Kirche lebt.
Frau Kubi, Sie und ich, wir waren beide beim Weltjugendtag in Köln. Sie waren Berichterstatterin, ich war Volontär und Teilnehmer. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Was haben Sie da beobachten können?
Also es ist einfach eine, ich war ja vorher auch schon bei der Beerdigung in Rom. Fangen wir mal damit an. Hatte mir immer gesagt, wenn Johannes Paul II. Stirbt, dann will ich in Rom sein. Und ich bin also hingefahren und bin mit in dieser Schlange gestanden, die ernst war, schweigend war, die sich da durch diese Gassen gewunden hat, Stunden über Stunden. Man hat eigentlich gedacht, jetzt 8 Stunden reichen. Und dann hat man gesehen, die anderen Leute machen es auch alle und ist da weitergestanden. Und dann kamen wir an den Petersplatz, 2 Uhr in der Früh, und da hieß es dir, der Dom wird zugemacht. Und das ist also schon heftig. Ja? Dann hat man also 8 Stunden gewartet. Und dann ist der Dom, dann bin ich nach Hause gegangen, am nächsten Tag wieder reingelassen worden an der Stelle und wieder stundenlang über den Petersplatz und in den Petersdom reingekommen. Und die ganze Atmosphäre, die da war, es war einfach, die Leute wollten einfach alle kommen, um Abschied zu nehmen von Johannes Paul II. Und es ist eine ganze Generation von jungen Menschen, ich bin ja noch nicht so sehr lange in der katholischen Kirche, ist geprägt von Johannes Paul II. Und in dem Augenblick, wie er tot war, wollte man ihm einfach die letzte Ehre erweisen. Und die Medien der Welt waren eigentlich fassungslos. Sie haben ja auch in Deutschland Johannes Paul nicht gerade hochgejubelt, sondern ihn immerzu angegriffen, immerzu auf dem Thema der Sexualität. Es spielte überhaupt keine Rolle. Das ist eine ganz große Persönlichkeit, vielleicht die größte des Jahrhunderts, die da gestorben ist und die Menschen kamen. Dann die Inauguration, wieder das dieser Jubel Papstes. Plötzlich von Kardinal Ratzinger, er wird Papst Benedikt. Auch Kardinal Ratzinger hat in Deutschland wahrhaftig, ist ihm zugesetzt worden. Es konnte eigentlich nichts kommen aus Rom, ohne dass in Deutschland Widerstand kam aus Kirchenkreisen. Ja, es kam immerzu, war da Widerstand. Die ganze Lehre der Kirche darf nicht mehr in unseren Breiten verkündet und vertreten werden, ohne dass Widerstand kommt aus der Kirche. Und dann aber wieder, der Platz ist voll und die Leute jubeln. Jetzt höre ich die Leute, die Italiener sagen, unser süßer Papa Dolce, solche Dinge. Ja? Wer hätte das gedacht in Deutschland? Und dann kommt gleich der Weltjugendtag hinterher. Da war auch die Frage, schafft er das? Johannes Paul war diese magnetische Persönlichkeit. Papst Benedikt ist eine ganz andere Persönlichkeit. Sie kommen wieder, sie ertragen diese unglaublichen Strapazen, die wirklich groß waren, nicht zuletzt durch die nicht so fantastische Organisation, die wir Deutschen da hingebracht haben. Es spielt alles keine Rolle. Die Jugend, große Massen, junge Menschen kommen und wollen kommen, weil da der Heilige Vater ist und sie wollen belehrt werden. Sie wollen diese Lehre bekommen. Und da kann man große Hoffnung haben und kann sagen, tatsächlich, da ist eine Generation, die will was Neues, die orientiert sich neu. Und man kann sagen, sie ist jung und wahrhaftig, sie lebt.
Ja, es war tatsächlich interessant zu beobachten, dass ja auch die 6.000 bis 7.000 Journalisten, die angereist waren, zu großen Teilen natürlich auch aus Deutschland, durchaus mit einem relativ vorurteilsbehafteten Bild dorthin reisten und eigentlich die meisten, wie eigentlich es immer bei jedem Weltjugendtag bisher der Fall war, dann doch irgendwie begeistert wieder zurückreisen. Dennoch, die Kirche ist ja nicht nur universal, dort gibt sie zurzeit ein sehr gutes Bild ab. Auch jetzt noch sind die Reisen von Papst Benedikt oder seine Auftritte stets von einem sehr guten Echo begleitet. Doch die Kirche nehmen wir ja nicht in Rom wahr, sondern wir nehmen sie ja hier vor Ort in Deutschland wahr. Warum bei diesem wirklich guten Vorbild auf universaler Ebene stellt sich die Kirche dann in Deutschland so negativ dar? Warum wird sie so negativ dargestellt? Warum haben wir ein Bild, was eigentlich immer eher von Skepsis und Kritik begleitet wird, als von Begeisterung und Euphorie und auch durchaus Identität?
Ja, also ich gehöre der Kirche ja noch nicht so sehr lange an, erst seit 97. Ich bin durch diesen ganzen Zeitgeist durchgegangen. Ich habe erlebt, dass ich von Sackgasse zu Sackgasse gegangen bin, immer wieder mit neuen Hoffnungen auf den breiten Wegen des Zeitgeistes. Schließlich habe ich den Glauben gefunden, die katholische Kirche, und jetzt schaue ich mich in der Kirche um. Und es ist eine doppelte Erfahrung. Einerseits ist es möglich, in meinem Umfeld in Deutschland, außerdem lebe ich in Bayern, meinen Glauben wirklich zu leben. Ich kann überall, wenn ich aufmerksam bin, finde ich Priester, finde ich Exerzitien, finde ich Wallfahrtsorte, finde ich neue geistliche Gemeinschaften, wo wirklich starke Glaubenskraft ist. Und wo ich genährt werde in meinem Glauben, wo ich belehrt werde, wo ich Orientierung bekomme und wo ich Menschen finde, mit denen zusammen ich diesen Glauben teilen kann. Und es ist ein ganz großes Glück und eine Freude, diese Nahrung und dieses Umfeld zu bekommen. Und das kann man sich zusammensuchen. Es ist aber nicht so, dass ich einfach in meine Gemeinde gehen kann und sagen, hier kann ich katholisch sein, hier darf ich fromm sein, hier darf ich andächtig sein, hier werde ich belehrt, hier sind die Sakramente, werden an ihren rechten Platz gestellt, sondern da ist irgendeine Atmosphäre, wo immer zu Nörgelei ist, wo man sich von Rom abschottet, wo man sagt, wir müssen die Morallehre ändern, wo auch ich gar nicht mehr höre, dass die ganze Lehre verkündet wird.
Aber warum ist das so? Worauf führen Sie diese Ablehnung zurück?
Ich kann eigentlich nicht, da muss man dann geschichtlich sagen, was ist passiert mit dem Zweiten Vatikanum, wie ist es aufgenommen worden, wie ist es interpretiert worden, die 68er-Bewegung, wie ist die in die Kirche reingekommen, warum öffnet sich die Kirche dermaßen dem Zeitgeist? Warum reißt sie ihre Tore auf, sodass ich, wenn ich jetzt auf offiziellen Wegen suche, zum Beispiel Bildungswerke, da finde ich alles angeboten, was ich gerade verlassen habe. Und das unter katholischer Flagge. Wenn ich mir katholische Zeitungen anschaue, wenn ich mir zum Beispiel dieses Medium der katholischen Kirche, das der katholischen Kirche gehört, der Weltbildverlag, was der in das Volk reinpumpt, ja, zum wirklich Sachen, die den Glauben kaputt machen, zum Beispiel Harry Potter, der Weltbildverlag ist die treibende Kraft für die Werbung, oder so ein Buch, was den Glauben an der Wurzel zerstört wie Sakrileg, das wird da beworben. Es gehört aber dieser Verlag zu 100% den katholischen Bischöfen. Ich stehe nur fassungslos davor. Wieso wird das gemacht? Wie ist das möglich? Die können 100 Jahre predigen, dagegen werden sie nie ankommen, was da zerstört wird, wenn die Menschen so ein Buch lesen. Wirklich eine Erklärung habe ich nicht. Es ist außer, wenn man sagt, woher kommt diese große Menschenfurcht? Woher kommt diese Angst davor, ins Ghetto zu kommen. Ja, das ist die große Angst.
Ausgegrenzt zu werden, ausgeschlossen zu werden.
Ja. Und das ist eine Angst, die jeder Mensch hat. Es ist eine der fundamentalen Ängste, die wahrscheinlich mit unserer Stammesgeschichte zu tun hat, dass wenn wir aus dem Urorganismus ausgestoßen werden, wir einfach nicht mehr überleben. Die Angst steckt uns in den Knochen.
Aber wie kann diese Angst überwunden werden? Wo liegt sozusagen der Schlüssel, den dann die deutschen Bischöfe finden müssen oder auch eben andere Verantwortliche in der katholischen Kirche?
Also es gehört, mittlerweile ist das Klima so, dass wirklich, wirklich ganz großer Mut dazu gehört, die Kirche im Dorf zu lassen, einfach die ganze Lehre der Kirche zu verkünden, da treu zu bleiben. Da gehört Mut dazu, weil sofort eine Phalanx von Kritik auf mich einstürzt. Es ist wirklich schwer geworden. Also das ist so weit aufgerissen, die ganze Front sozusagen der Kirche, dass es wirklich persönlicher Mut dazu gehört. Wozu sind wir berufen? Es gehört immer dazu, ja. Unter dem Kommunismus hat es dazu gehört. Und wir haben jetzt Verhältnisse auch, wo es dazu gehört. Noch wird uns ja nicht, geht's uns, wir werden ja nicht in Lager geschickt oder sowas, ja. Das war aber vor kurzer Zeit, haben wir das alles erlebt. Der Papst hat das mit selber erlebt in Polen. Ja. Und unter anderem,
Der verstorbene
Papst Johannes Paul, ja. Der hat die Deutschen erlebt und hat die Kommunisten erlebt. Und hat im Untergrund war er Seminarist. Also wir werden noch nicht existenziell bedroht, aber wir werden angegriffen und ausgegrenzt und lächerlich gemacht, und diese ganzen Mittel, und die genügen, um die Kirche es gibt immer Einzelne, ja, aber die ganze Atmosphäre, die Kirche eigentlich handlungsunfähig zu machen.
Aber worauf muss Kirche sich besinnen? Sie haben gerade eben schon die Bildungswerke angesprochen, die Verlage, all das, was in Deutschland eigentlich so in Deutschland einzigartig, zumindest auf der Welt so einzigartig dazugehört zur Kirche, diese ganzen, ich sage jetzt mal, weltlichen Besitztümer eben zurückzuführen auf die Kirchensteuer. Wir haben eben in Deutschland einen sehr, sehr großen kirchlichen Wohlstand. Es gibt da einige Bischöfe, von denen man schon gehört hat, sie würden sich wünschen, dass die Kirchensteuer nicht mehr gibt. Dann glauben sie, dass mit dem Glauben aufwärts geht.
Da gibt es den Satz, wes Brot ich esse, das Lied ich singe.
Ja, aber worauf, also was ist im Kern Kirche? Worauf muss Kirche sich besinnen? Wie würden Sie Kirche definieren? Das sind ja wir sicherlich beten. Nicht über die Bildungswerke und etc.
Eben, überhaupt nicht. Ich lebe auch ein lebendiges Glaubensleben und finde, dafür habe ich am Anfang schon gesagt. Ja? Und wir sagen im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die heilige katholische Kirche. Wieso ist diese Kirche, an der wir so viel Unheiliges sehen, in der Vergangenheit und in der Gegenwart, wieso ist sie dennoch heilig? Was ist das eigentliche geistlich an ihr? Und da ist dieses Geheimnis, dieses Mysterium, die Kirche ist der Leib Christi. Das ist das eigentliche Geheimnis der Kirche. Und wie beschmutzt und verwundet sie auch ist, sie bleibt der Leib Christi. Und niemand leidet sicherlich unter dem Zustand der Kirche mehr als Jesus Christus selber. In der Eucharistie konsumieren wir, nehmen wir auf den Leib Christi und werden hineingenommen in den Leib Christi. Das ist das ganze Geheimnis. Und an dem Geheimnis können wir partizipieren, egal wie der Zustand der Kirche ist. Das bleibt bestehen. Ja? Und da gibt es diesen Satz, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist das eigentliche Wunder.
Ja. Ja? Sie beschreiben, Sie haben in Ihren Büchern als Konvertitin immer wieder geschrieben, wie froh Sie sind, ja. Teil der Kirche zu sein, sich selbst als Teil der Kirche zu verstehen, daran zu glauben, selbst zum Leib Christi dazuzugehören. Es ist ja schon interessant, dass trotz dieser Begeisterung, die viele Menschen für die Kirche empfinden, aber auch durchaus als Teil, diejenigen, die die Kirche attackieren, keine Alternative anbieten können. Es ist doch so, dass diejenigen, die in der Kirche sind, das als Hoffnung verstehen. Das ist für Sie ein großes Stück Ihrer Hoffnung, ein großes Stück Ihrer Lebensvision. Mhm. Welche Alternativen bieten diejenigen an, die Kirche für ihre weltlichen Vergehen immer wieder anprangern? Hexenverbrennung, Inquisition, wir kennen die ganze Reihe. Welche Alternative wird da angeboten? Wird überhaupt eine Alternative angeboten?
Ich frage mich, es gab ja in früheren Zeiten, ja, da konnte man plötzlich sich für den Kommunismus begeistern und denken, wir Menschen erlösen uns jetzt selbst, wir schaffen die gerechte Gesellschaft.
Ja.
Dann jetzt war eine, ja, also es gab philosophische Bewegungen, wo man Hoffnung investieren konnte. Was ist davon übrig geblieben? Es ist eigentlich überhaupt nichts da. Wo ist eine Bewegung? Wo ist eine Philosophie? Wo wir sagen könnten, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir das ernst nehmen, dann haben wir was in der Hand, was unsere Hoffnung nährt, was, wo wir sehen können, angesichts der Probleme, die jeder sieht, da könnten wir Lösungen finden. Das ist einfach nicht sichtbar. Wer das glaubt, möge mir bitte schreiben und sagen, hier habe ich Hoffnung.
Ja.
Meine einzige Hoffnung ist Jesus Christus und ist die Kirche. Und die, die auf die Kirche einschlagen, was können Sie uns anbieten? Ja? Und was wird, wenn auch noch das ausgestampft ist und wir sind in Europa kurz davor? Wir sind das Christentum selber zu zerstören, das ist einzigartig. Ja?
Ja.
Es ist übrigens interessant, dass Habermas, einer der Angehörigen, der junge Angehörige der Frankfurter Schule, mittlerweile eine Wende macht und dafür plädiert, dass und auch erkennt, dass das Fundament der Demokratie, dass die Werte, die schafft die Demokratie nicht aus sich selbst, sondern die kommen woanders her und die kommen aus dem Glauben. Ja, und dass wir ganz vorsichtig umgehen sollten mit den Zuflüssen, die überhaupt diese Wertebasis schaffen. Also manche Leute erkennen das schon, aber ich komme dann immer eigentlich nur auf eine Erklärung, dass Menschen, die selber persönlich in der Sünde stecken. Und ich würde sagen, angesichts der Gesellschaft, in der wir sind, ist die sexuelle Sünde ist einfach ubiquit, ist unglaublich weit verbreitet. Ja? Dass da Verblendung kommt und dass da eine Tendenz ist, da soll kein Stachel mehr sein. Ich will an dieser Stelle nicht mehr an mein Gewissen erinnert werden. Ich glaube, das ist die psychologische Triebkraft von dem Ganzen.
Ah ja. Sie bezeichnen, Sie haben es gerade eben schon in Ihrem Statement getan, die Kirche eben als diejenigen, die Hoffnung trägt, diejenigen, die Hoffnung vermitteln kann. Mhm. Eine ganz zentrale Rolle kommt dabei natürlich den Priestern zu. Sie haben einen Aufsatz geschrieben von der Sehnsucht einer Konvertitin nach heiligen Priestern. Dieser Aufsatz hat reißenden Absatz gefunden, auch unter Priestern selbst. Sie haben den Vortrag häufiger vor Priesterseminaren gehalten.
Nein, nur einmal war ich eingeladen. Es war eine Einladung in Eichstätt vom Bischof Mixer und da durfte ich im Priesterseminar, war ich eingeladen.
Das heißt, Sie sind sonst
nur einmal. Das ist nicht passiert, nee.
Was ist denn Ihrer Meinung nach, woher kommt diese Sehnsucht? Einmal und zum Zweiten, was muss ein Priester tatsächlich für Kriterien Ihrer Meinung nach erfüllen, um heiligmäßig zu sein?
Also die Sehnsucht haben wir alle. Und es ist unheimlich schön, wenn wir, und man erkennt es sofort, wie ein Priester zelebriert, wenn wir sehen, er ist mit diesem Mysterium, was in der Heiligen Messe, was, wozu er die Vollmacht hat, dieses Brot zu wandeln, er ist damit wirklich im Tiefen in seinem Herzen verbunden. Es kann niemand verbergen, jeder sieht es, es vermittelt sich einfach. Und wenn ich das sehe, dass der Priester in seinem, wirklich mit diesem Mysterium, also das wirklich in seinem Herzen trägt, dann atmet jeder auf, ja, weil ich brauche ja, wir sind ja schwach alle und wir möchten gerne, dass der geweihte Priester, der die Vollmacht hat, das zu vollziehen, dass der uns vorangeht und wir uns an ihm orientieren können. Wir sind alle aufgerufen zu der Nachfolge Christi und ein Priester muss ein geistliches Leben in der Nachfolge Christi führen, damit er auch nur integer und intakt sein Priestertum leben kann. Es muss furchtbar sein, wenn ich nicht mehr wirklich glaube, wenn ich an die Eucharistie nicht glaube und Priester bin. Mhm. Also das ist, kann nur ein ziemlich schlimmer Zustand sein. Ja? Ich glaube, das geht nur, wenn er wirklich, wirklich in der Nachfolge lebt, dass er in diesen, er wird ja auch einer, der treu ist, wird ja auch von allen Seiten angegriffen. Nur wenn er wirklich radikal sein Christsein lebt, kann er auch wirklich gut sein Priester sein. In dieser Zeit leben.
Wo wir gerade über Priester sprechen, welche Rolle kommt dem vielgescholtenen Zölibat dabei zu? Häufig wird ja der Priesterberuf an sich diffamiert heutzutage bei uns oder eben als altmodisch angesehen, eben deshalb, weil er das Zölibat mit sich bringt, zumindest in der katholischen Kirche.
Ja, warum tut eine sexsüchtige Gesellschaft den Priestern, was geht es sie überhaupt an, welches Opfer die Priester bringen? Ja, es ist ein Opfer um des Himmelsreiches willen. Der Priester verzichtet darauf. Es hat sich in der Geschichte der Kirche so entwickelt. Er macht diesen fundamentalen Verzicht, um schon in der Ewigkeit, wie wir aus der Bibel wissen, wird es die Sexualität nicht geben. Da ist die himmlische Heirat mit Christus. Ja, und im Hinblick auf das Himmelreich wird dieses Opfer, bringt der Priester dieses Opfer. Wir sollten ihm dankbar sein. Er ist ganz für seine Gemeinde da, seine Energie ist nicht auch noch bei der Familie, auch noch bei der Frau. Was sehen wir in der evangelischen Kirche? Da haben wir es. Ja. Haben wir genauso viel Scheidung so ungefähr wie im normalen Volk. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber wir haben Scheidung. Ja? Das heißt, der Priester bringt dieses Opfer und es ist eigentlich, um ganz in der Liebeseinheit mit Jesus zu leben. Und dafür bin ich jedem Priester nur dankbar und möchte ihn unterstützen. Und wie kann das denn leben in einer Gesellschaft? Wie schwer ist es in dieser Gesellschaft, das zu leben? Ich finde, wir sollten den Priestern dankbar sein dafür und sie daran unterstützen.
Frau Kubi, Sie kommen aus der 68er-Bewegung. Dort eine der treibenden Federn dieser Bewegung war der Feminismus. Auch immer wieder angeführt, einer der Evergreens in jeder Diskussion, wenn es um kirchliche Themen geht, ist das Frauenpriestertum. Mhm. Als Alt-68erin, die gleichzeitig aber auch Konvertitin ist, welche Rolle nehmen Sie dazu ein? Welche Haltung
nehmen Sie dazu ein? Ich habe nie einen leisesten Impuls gehabt, dass ich Priesterin werden möchte. Also it didn't cross my mind sozusagen, es ist mir überhaupt nicht eingefallen. Ja. Ich habe, wie ich diesen Vortrag da vorbereitet habe, habe ich wirklich gefragt, warum ist es denn so? Warum hat denn Jesus nur Männer berufen? Die Kirche sagt, die Frage ist endgültig entschieden, wir haben nicht das Recht. Die Kirche ist von Jesus so gestiftet worden. Jesus hat nur Apostel berufen, keine Frauen. Wir können das gar nicht ändern, das ist gar nicht in unserer Vollmacht. Warum ist es denn so? Und was mir da so im Gebet aufgegangen ist, dass es unterschiedlich ist, also ein Priester muss eigentlich, Jesus ist gekreuzigt worden. Ja, das ist die Bereitschaft, wirklich mit dem Leben dafür zu bezahlen, bis ans Kreuz zu gehen, das ist was für Männer. Maria stand unter dem Kreuz. Frauen kriegen auch Kinder, ja. Das ist mehr dieses passive Mitleiden. Und ich habe eigentlich das Gefühl, wir haben eine andere Rolle als Frau. Unser Wesen ist was anderes. Wir sind im Hintergrund. Wir sind die, die das Leben hervorbringen. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, es hat mit dem Wesen von Mann und Frau einfach zu tun.
Danke. Beim Weltjugendtag, um mal auf den zurückzukommen, haben Sie ja sicherlich auch viele junge Priester getroffen. Sie haben gerade eben über die Schwierigkeiten des Priesterberufs in unserer heutigen Gesellschaft gesprochen. Sicherlich haben es gerade auch die jungen Priester nicht einfach. Ich habe allerdings die Erfahrung machen dürfen, dass ich junge Priester treffen durfte beim Weltjugendtag, die gestärkt wurden durch dieses Ereignis, durch dieses Glaubensfest, die einfach sagten, okay, ich gehe jetzt nach Hause und ich werde in meiner Gemeinde die kleinen Pflänzchen zusammensuchen und werde von oben sozusagen die Revolution vollziehen, die jetzt durch solche Ereignisse, die den Weltjugendtag sowieso von unten kommt. Das heißt also von oben entgegengehen in der Hierarchie der Kirche mal gesprochen. Mhm. Was kann ein junger Priester was kann er da aufgreifen? Was sollte er aufgreifen aus solchen Bewegungen, wie auch den geistlichen Gemeinschaften, die sich ja mehr und mehr gründen, die aus der Jugend der Kirche herauskommen?
Ja. Also ich war ja auch auf dem Marienfeld. Da waren, oben war diese Kuppel und dieser Papsthügel und vorne saßen 10.000 Priester, die diese ganze Lehre empfangen haben. Ja, die immer, wir sind ja immer, wir haben die Medien, wir haben, also wir sind ja immer, ist dieser Transmissionsring funktioniert ja, wir kriegen alle Informationen. Und die Lehre, die der Papst verkündet hat, war geballte Kost, geballte spirituelle Kost. Und da sitzen 10.000 Priester. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, diese 10.000 Priester nehmen das auf, die sind dankbar für das, was vom Heiligen Vater kommt und sagen, und jetzt ist unsere Aufgabe, das zu nehmen und weiterzugeben in die Gemeinden. Jeder ist in irgendeiner Gemeinde, anzufangen und diese Predigten jetzt mit den jungen Leuten zu lesen. Was ist denn die Botschaft? Was bedeutet das denn für unser Leben? Was hätten wir für eine Kirche? Ja, aber vielleicht passiert es ja auch. Vielleicht sind ja doch viele von denen, die da saßen, bereit, sich von diesem Funken entzünden zu lassen und diesen Transmissionsriemen, diesen Wasserfall sozusagen, der in unserer Kirche ist, von oben nach unten, die Lehre, die vom Heiligen Vater kommt, anzunehmen und weiter zu verbreiten und zu helfen, die zu vermitteln. Wäre fantastisch.
Sie sprachen gerade davon, eben, ob diese Aussendung angenommen worden ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass nicht nur die Priester, sondern ich habe auch viele Laien, viele junge Menschen kennenlernen dürfen, die sich wirklich ausgesandt fühlten und die jetzt auch wirklich was damit anfangen wollten. Ein Zitat zum Beispiel von einem Italiener, mit dem ich sprach, der sagte mir, ich wurde von Papst Johannes Paul II. Gewonnen, gelehrt werde ich von Papst Benedikt und für den arbeite ich jetzt auch. Das fand ich wunderschön zusammengefasst, auch diese Verbindung zwischen den beiden Päpsten hergestellt.
Ganz genau.
Ja. Das heißt,
ich
also
was
eben,
Ähnliches gehört.
Das heißt eben, wenn man sich überlegt, Sie sprachen von 10.000, wenn die das weitergeben, was das für eine Wirkung entfalten kann. Wenn man sich überlegt, die 1 Million, die auf dem Marienfeld waren, wenn die das weitergeben, man mag es sich gar nicht ausmalen, wie das durchaus das Angesicht der Erde verändern kann. Das heißt also, wir können festhalten, die Kirche lebt und sie ist jung. Als Feststellung, jetzt ist es ja so, wir haben häufig einen sehr beschränkten Blick auf die Provinz in Deutschland. Wie sieht das weltweit aus?
Das Wunderbare ist, dass wir hören, auf anderen Kontinenten blüht die Kirche auf. Wir hören von China, wo die Christen noch unterdrückt sind, wo sie ins Gefängnis kommen, wo es wirklich noch gefährlich ist, Christ zu sein. Hören wir, es sind massenhaft Bekehrungen. Ich habe mit jemandem gesprochen von Kirche in Not, der dort war. Und der gesagt hat, was ist das Phänomen? Wieso blüht hier die Kirche so auf? Und er sagt, er hat überall die Botschaft bekommen, es gibt Heilungen durch den Heiligen Geist, wie in der Urkirche, und die Menschen sagen, seht, wie sie sich lieben. Das heißt, da ist so eine Situation da, wo der Heilige Geist die Menschen wirklich in die Liebe führt, wo wirklich eine Ausgießung des Heiligen Geistes ist und plötzlich sagen, oh, was ist denn das, nachdem sie, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte Kommunismus hatten, ist da was ganz Neues und es ist nicht mehr einzudämmen. Und es gibt einem natürlich unheimliche Hoffnung. Aber wir in Europa, ja, in diesem wunderbaren, also in dem diese herrliche Kultur jetzt über Jahrtausende gewachsen ist, wenn wir unsere Städte anschauen, die christliche Kunst, warum stampfen wir das aus? Warum trampeln wir das nieder? Und ich denke, der Kampf ist noch nicht entschieden. Es kann sein, dass es in Europa, so wie in Nordafrika, oder da war Christentum, es ist nicht mehr da. Das kann bei uns auch passieren. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, wir haben nur eine Aufgabe, dafür zu kämpfen.
Ich denke, wir haben gerade eben schon über die Rolle der Priester gesprochen. Wir sollten jetzt auch mal über die Rolle der Laien sprechen, die ja die Masse der Kirche ausmachen. Es gibt ja sowieso dieses falsche Verständnis davon, die Kirche nur als Amtskirche wahrzunehmen. Also alle die sozusagen hauptberuflich mit Kirche irgendwie beschäftigt sind. Vor allem in Deutschland ist das ausgeprägt aufgrund unseres sehr verfassten Kirchenwesens. Doch wenn wir eben eigentlich auf die Idee der Kirche, auf ihr Wesen schauen, dann sehen wir, es ist ein Leib Christi aus allen, die dazugehören. Das heißt, welche Rolle sehen Sie für die Laien? Wie kann man als Laie aktiv was dazu beitragen, dass wir diese von Ihnen gerade eben angesprochene Neuevangelisierung auch in Europa erleben?
Ja, ich tue nichts anderes und viele tun auch nichts und Sie machen es auch.
Ja.
Also viele tun das. Jeder muss, es ist eine Frage der Berufung. Das eine Grundweichenstellung in dem Lebenslauf von jedem Menschen, nicht zu sagen, wo verdiene ich das meiste Geld, wo werde ich erfolgreich, wo kriege ich Macht, sondern zu sagen, was ist meine Berufung? Ja, und wenn ich mich auf Gott ausgerichtet habe, ist das die eigentliche Frage. Und wenn ich sie gefunden habe und in meiner Berufung stehe, dann fließt die Energie, dann kriege ich Hilfe, dann kriege ich auch Hilfe von oben und dann kann ich glücklich leben in dieser schwierigen Zeit.
Frau Kubi, Sie haben von der Berufung gesprochen. Liebe Zuschauer, die Berufung zur Neuevangelisierung haben wir alle, nicht erst seit dem Marienfeld, als Papst Benedikt XVI sie uns gegeben hat. Wir sollten alle aktiv sein in diesem Sinne. Tschüss und auf Wiedersehen.